herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sich schon oft gefragt haben, warum reagiere ich so stark auf Stimmungen? Oder warum fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren, außer bei Dingen, die mich wirklich brennen lassen, die mich wirklich fokussieren lassen? Oder warum fühle ich mich manchmal zu viel oder zu empfindlich in einer Welt, die eher auf Lautstärke und Funktionieren ausgerichtet ist? Und heute sprechen wir in diesem Podcast genau darüber, über Menschen, die die Welt anders wahrnehmen, die anders denken, die anders fühlen, die anders kommunizieren. Und wir werfen gemeinsam eine Frage in den Raum, die vielleicht mehr verändert, als man auf den ersten Blick denkt. Ist Neurodiversität immer angeboren oder kann es auch eine Folge tiefer Prägungen, Erfahrungen sein? Zum Beispiel durch frühe Lebenserfahrungen, durch emotionale Verwundungen oder auch durch Trauma. Warum ich gerade über dieses Thema sprechen möchte, weil sich in der Gesellschaft gerade vieles verändert. Begriffe wie ADHS, Begriffe wie Autismus, Hochsensibilität tauchen immer häufiger auf, werden immer mehr zum Thema. Und was früher belächelt wurde oder mit Medikamenten ruhig gestellt, beginnt heute ein neues Narrativ zu bekommen. Nicht krank, sondern anders. Nicht defizitär, sondern besonders. Und gleichzeitig merke ich in meiner Arbeit, ob ich im Coaching, in Ausbildungen oder in persönlichen Gesprächen bin, wie viele Menschen innerlich zwischen folgenden Welten stehen. Bin ich einfach hochsensibel oder traumatisiert? Ist mein Verhalten Teil meines Wesens oder eine Überlebensstrategie, eine Bewältigungsstrategie aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit? Ist mein Kind wirklich auffällig oder einfach anders, ja, vertratet? Mich berührt das Thema auch persönlich. Ich bin vielen Menschen begegnet, deren Anderssein ursprünglich nicht in ihrer DNA lag, sondern in der Geschichte ihres Lebens. Menschen, die als Kind kaum Berührung erfahren haben, deren Nervensystem von klein auf im Überlebensmodus lief. Menschen, die gelernt haben, immer wachsam zu sein, immer zu funktionieren, sich anzupassen oder sich zurückzuziehen. Und die heute in diesem Verhalten entweder diagnostiziert oder auch übersehen werden. Und deshalb möchte ich dir heute eine Frage mitgeben, die vielleicht auch etwas in dir anrührt. Vielleicht sogar einen neuen Blick auf dich selbst oder auf jemanden, den du liebst. Was, wenn das, was du für deine große Schwäche hältst, in Wahrheit ein evolutionäres Talent ist? Oder eine intelligente, kreative Strategie deiner Psyche, um in einer überfordernden Welt auch überleben zu können? Und genau diese Perspektive kann einiges verändern. Denn sie führt weg von der Frage, was stimmt nicht mit mir, hin zu der Frage, was hat mich zu dem gemacht, der ich wirklich bin und was brauche ich, um ganz ich zu sein. Schauen wir uns jetzt mal an, was Neurodiversität bedeutet, bevor wir tiefer eintauchen auch in die anderen Themen. Neurodiversität beschreibt die Tatsache, dass unsere Gehirne unterschiedlich funktionieren. Und dass diese Unterschiede keine Fehler, keine Krankheit und schon gar nicht ein Defizit sind, sondern natürliche Varianten des menschlichen Denkens, des menschlichen Fühlens, aber auch unserer menschlichen Wahrnehmung sind. Genauso wie wir uns in unseren Körpergrößen, unserer Stimme oder unserer Hautfarbe unterscheiden, unterscheidet sich auch unser Nervensystem, unsere Wahrnehmung, unsere Reizverarbeitung, unsere Reaktion auf die Welt. Der Begriff Neurodiversität wurde Ende der 90er Jahre von Judy Singer geprägt. Das ist eine australische Soziologin, die selbst im Autismus-Spektrum liegt. Und sie hat damals etwas Revolutionäres gesagt, etwas, das bis heute nachhallt, dass neurologische Unterschiede nicht pathologisiert werden sollten, sondern anerkannt, ja sogar gefeiert als Teil menschlicher Vielfalt. Und das ist mehr als nur ein neuer Begriff, es ist eine neue Haltung. Eine neue Haltung, die sagt, nicht jeder muss gleich denken, nicht jeder muss gleich fühlen, nicht jeder muss gleich funktionieren, um dazugehören zu dürfen zur Gesellschaft. Und dazu zählen ganz unterschiedliche neurologische Ausprägungen. Ja, um mal so Beispiele zu geben, du kennst sie wahrscheinlich, ADHS, ja, also eine besondere Art der Aufmerksamkeitssteuerung. Wir haben Autismus mit einer ganz eigenen Art der Reizverarbeitung, aber auch der Weltwahrnehmung. Die Hochsensibilität, also eine tiefgehende emotionale und sensorische Wahrnehmung oder auch Lernunterschiede. Viele dieser Begriffe sind heute endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder fangen zumindest an, dort wahrgenommen zu werden. Und auch werden sie oft noch im Kontext von Störungen oder Mangel diskutiert. Und Dabei könnten wir lernen, ganz anders hinzuschauen. Denn so wie wir in der Natur biologische Vielfalt wertschätzen, von unterschiedlichsten Blumenarten über genetische Diversität bis hin zur Artenvielfalt, so dürfen wir auch beginnen, die Vielfalt unserer Gehirne als etwas Wertvolles zu begreifen. Etwas Bereicherndes. Etwas, was wir gemeinschaftlich, ja, für uns nutzen können. Nicht jedes Kind muss stillsitzen können, um ein guter Schüler oder eine gute Schülerin zu sein. Nicht jede Kollegin muss multitasken, um als produktiv zu gelten. Nicht jeder Mensch muss Smalltalk mögen oder sozial kompetent im klassischen Sinne sein, um gesehen zu werden. Das heißt, Neurodiversität bedeutet nicht, dass alle gleich sind, sondern dass Verschiedenheiten dazugehören. Und diese Verschiedenheit ist kein Fehler. Sie ist sogar häufig auch ein Geschenk. Ein Geschenk, das manchmal erst dann sichtbar wird, wenn wir aufhören zu behandeln und endlich anfangen, wirklich zu verstehen, auch verstehen zu wollen. Und natürlich bringt jede Form von Neurodivergenz auch Herausforderungen mit sich. Aber genau darum geht es, nicht zu fragen, wie wir Menschen normalisieren können, sondern wie wir ihnen ein Umfeld schaffen können, in dem sie aufblühen dürfen. Indem ihre Stärken sichtbar werden, indem das Nervensystem nicht ständig kämpft oder sich verstecken muss, sondern in Sicherheit lernen, sich entfalten kann. Neurodiversität ist also nicht nur ein Konzept, es ist ein Perspektivwechsel, ein radikaler Schritt zu mehr Menschlichkeit, mehr Inklusion, aber auch mehr Ehrlichkeit. Und seien wir ehrlich, wer von uns ist wirklich neurotypisch? Wer funktioniert schon konstant nach Lehrbuch? Wir alle haben unsere Eigenheiten, wir haben unsere Sensibilitäten, wir haben unsere Rhythmen. Und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem wir wieder zueinander finden, wenn wir erkennen, dass Vielfalt nicht trennt, sondern dass Vielfalt eben auch verbindet. Schauen wir uns mal so verschiedene neurodivergente Profile an. Und jetzt, da wir ein grundlegendes Verständnis von Neurodiversität haben, möchte ich dich mal mitnehmen auf eine kleine Reise durch verschiedene neurodivergente Profile. Und zwar wichtig ist nicht, um Schubladen aufzumachen, sondern um ein Gespür dafür zu bekommen, wie unterschiedlich das Leben erlebt werden kann und wie sich die Herausforderungen und Stärken auf zwei Seiten derselben Medaille sind. Das heißt, so einer der häufigsten Profile, die uns begegnen, ist ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, gibt es auch Hyperaktivitätsstörungen, also ADHS. Und vielleicht kennst du das Bild vom zappeligen Kind mit ADHS. Doch was viele nicht sehen, ADHS ist viel mehr als Unruhe. Es ist ein anderes Denken, ein anderes Erleben. Menschen mit ADHS berichten oft, dass ihre Gedanken wie ein Sturm sind. Ständig in Bewegung, ständig neue Ideen, der Fokus springt, bevor man ihn auch so wirklich greifen kann. Und manchmal ist der Alltag wie ein Radio, das auf mehreren Sendern gleichzeitig läuft. Das heißt, Reize kommen ungefiltert an, Emotionen brechen spontan und intensiv hervor. Und genau das bringt Herausforderungen mit sich. Dinge zu Ende bringen, sich an Zeitstrukturen auch wirklich zu halten, Prioritäten zu setzen, um dann fokussiert daran zu gehen oder auch generell sich im Alltag zu organisieren. So, und jetzt gibt's da auch noch die andere Seite. Das heißt, Menschen mit ADHS sind häufig unglaublich kreativ. Sie denken quer, sie sind spontan, humorvoll, sie sind mutig. Und wenn sie etwas wirklich interessiert, dann tauchen sie so tief ein, dass der Rest der Welt verschwindet. Das nennt man dann Hyperfokus. Und spannend ist auch, in Krisensituationen laufen viele Menschen mit ADHS zur Höchstform auf. Das heißt, ihr Nervensystem ist trainiert auf Unvorhersehbares. Sie sind wach, reagieren schnell, haben oft ein überdurchschnittlich ausgeprägtes Radar für Gefahren oder Chancen. Man könnte sagen, ADHS ist keine Aufmerksamkeitsschwäche, sondern eine Aufmerksamkeitsverteilerproblematik. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist da, aber sie verteilt sich anders. Also es liegen auch ganz viel Stärken in ADHS und dem Profil. Es gibt das Autismus-Spektrum, zum Beispiel Asperger-Syndrom. Und beim Thema Autismus ist unser Bild oft geprägt von Filmen, dem schweigsamen Genialen, dem Sonderling. Aber Autismus ist vielfältig. Es ist ein Spektrum und jede Ausprägung ist individuell. Menschen im Autismus-Spektrum erleben die Welt oft in einer ganz eigenen Intensität. Das heißt, Reize, Geräusche, Berührungen, Licht werden nicht gefiltert, sondern sehr direkt wahrgenommen. Und dazu kommt ein hoher Bedarf an Klarheit, an Struktur, an Verlässlichkeit. Soziale Interaktionen können sich für autistische Menschen manchmal anders anfühlen. Das heißt, sie wirken angestrengt, unlogisch, verwirrend. Und nicht, weil sie keine Empathie hätten, sondern weil das Lesen und das Deuten sozialer Codes, also auch der Emotionen, des Gesichts, der Mitmenschen, anders funktioniert. Herausforderungen entstehen dort, wo die Welt zu schnell, zu laut, chaotisch wird. Und Rückzug ist dann keine Schwäche, sondern eine gesunde Strategie. Die Stärken: ein außergewöhnliches Systemdenken, ein scharfer Blick für Muster, die Details, für Zusammenhänge, die anderen so im Alltag entgehen. Eine radikale Ehrlichkeit häufig, oft kombiniert mit tiefem Wissen in Spezialthemen. Und ganz oft eine feine, berührende Tiefe, wenn sich die Person auch traut, hinter die Fassade schauen zu lassen. Ein weiteres Phänomen ist die Hochsensibilität. Hochsensible Menschen nehmen die Welt durch ein feines Netz wahr. Sie hören, sie riechen, sie spüren mehr. Nicht unbedingt besser, aber deutlich intensiver. Das heißt, ihre emotionale Tiefe ist enorm. Und häufig spüren sie, was unausgesprochen bleibt. Sie können sich in andere Menschen einfühlen, und zwar so sehr, dass sie manchmal sich selbst verlieren dabei. Und das hat seinen Preis. Reizüberflutung ist ein Dauerthema. Menschenmengen, Lärm, Konflikte, all das kann überwältigend sein. Dann braucht es Rückzug, Pausen, Natur und Stille. Was in einer lauten, schnellen Welt oft als zu empfindlich abgestempelt wird, ist in Wahrheit ein hochintelligentes Nervensystem mit feinstem Radar für das, was unter der Oberfläche liegt. Das heißt, hochsensible Menschen sind oft begnadete Coaches, Therapeuten, Künstlerinnen, Heilerinnen, wenn sie auch eine gewisse Abgrenzung dennoch lernen. Und sie denken tief, fühlen weit und tragen oft so eine Form von Weisheit in sich, die nicht auf Logik beruht, sondern wirklich auf Verbindung. Und nun ein kurzer Blick ins Gehirn und warum sich manche Dinge also anders anfühlen. Das liegt unter anderem an der Art, wie unser Gehirn Reize verarbeitet. Das heißt, es gibt 4 zentrale Strukturen, die hier eine wichtige Rolle spielen. Das ist einmal der präfrontale Kortex, unser innerer Manager, so der neuzeitige Teil unseres Gehirns. Hilft uns, Impulse zu steuern, zu planen, Entscheidungen zu treffen. Bei ADHS ist er tatsächlich oft weniger aktiv. Das erklärt Schwierigkeiten beim Strukturieren. Gleichzeitig ist das sogenannte Default Mode Network überaktiv. Das erklärt das dauernde Gedankenkarussell. Das heißt, ADHS ist also kein Mangel an Aufmerksamkeit, sondern eben ein Thema der Regulation im Gehirn. Die Amygdala beispielsweise, unser Gefahrenradar, auch der Auslöser am Stresssystem, reagiert auf emotionale Reize. Bei Autismus und bei traumatischen Erfahrungen ist sie oft überaktiv. Das heißt, sie führt zu schnellerer Überforderung, zu Start des Stresssystems, erhöhte Reizempfindlichkeit, sozialem Rückzug. Das heißt, Menschen wirken unsozial, aber in Wahrheit ist ihr System einfach in Alarmbereitschaft. Die Spiegelneuronen sind unsere Empathieschaltkreise. Das heißt, bei hochsensiblen Menschen sind sie teils überaktiv. Ja, sie fühlen fast automatisch mit und bei manchen Autisten und Autistinnen dagegen geringer aktiv, was zu anderen Reaktionen auf soziale Signale führen kann. Und deshalb ist klare Kommunikation oft hilfreicher als nonverbale Andeutung. Dann der Thalamus, das ist im Gehirn unser Reizfilter. Das heißt, er entscheidet, was ins Bewusstsein vordringt. Bei vielen neurodivergenten Menschen ist dieser Filter durchlässiger. Das heißt, alles kommt gleichzeitig an. Auch bei Trauma oder Traumata, die uns widerfahren sind und die Folgen, wird dieser Filter oft geschwächt. Das erklärt auch die Ähnlichkeit der Symptome. Und deshalb will ich auch gleich mal auf das Thema eingehen. Neurodivergenz und Trauma. Denn bisher haben wir über Neurodiversität gesprochen, als angeborene Vielfalt des Gehirns oder der Gehirne. Aber jetzt kommt ein Aspekt, der oft übersehen wird und gleichzeitig unglaublich wichtig ist. Was, wenn manches, was wir als neurodivergent bezeichnen, in Wahrheit ein Schutzmechanismus auf ein früheres Trauma oder Traumata ist? Anders gefragt, kann Trauma besonders in der frühen Kindheit neurodivergentes Verhalten nachahmen oder sogar formen? Und die Antwort hier ist ganz klar ja. Und genau diese Überlappung macht es oft so schwer, klare Unterscheidungen zu treffen. Denn das Nervensystem eines Menschen, der früh Verletzungen oder Traumata erfahren hat, sei es durch Vernachlässigung, emotionale Kälte, Überforderung, Missbrauch oder Trennung, kann sich auf eine Weise anpassen, die später aussieht wie ADHS, wie Autismus oder auch Hochsensibilität. Das nennt man dann in der Fachwelt die erlernte Neurodivergenz. Ich gebe mal ein paar Beispiele, um das greifbarer zu machen. Nehmen wir mal an, ein Kind wächst in einem sehr stressbeladenen, unvorhersehbaren Umfeld auf. Vielleicht sind die Eltern überfordert, emotional nicht erreichbar, vielleicht sogar gewalttätig. Das Nervensystem dieses Kindes entwickelt eine chronische Alarmbereitschaft. Und was ist das Ergebnis von dieser chronischen Alarmbereitschaft? Das Kind reagiert schnell, ist unruhig, ist leicht ablenkbar, ist impulsiv. Und später dann bekommt es dann vielleicht die Diagnose ADHS. In Wahrheit war dieses Verhalten eine kluge, automatische Anpassung. Ich muss wachsam sein. Ich darf keine Details übersehen. Ich muss schnell reagieren, sonst wird es gefährlich. also eine Bewältigungsstrategie auf Trauma. Oder ein anderes Beispiel, ein Kleinkind wird nach der Geburt lange getrennt von der Mutter, ja, vielleicht wegen medizinischer Notwendigkeit. Was lernt's? Verbindung ist unsicher, Nähe ist nicht selbstverständlich. Was ist die Folge oder die mögliche Folge? Soziale Überforderung, Rückzug, Schwierigkeiten, Emotionen zu regulieren. Und auch hier die Diagnose Autismus liegt nahe. Aber vielleicht ist das Verhalten nicht genetisch, sondern eine Reaktion auf emotionale Isolation in der frühesten Prägungsphase. Also auch wieder Trauma, Bewältigungsstrategie, Überlebensstrategie. Dann machen wir noch ein letztes Beispiel. Ein Kind, das nicht gesehen wird, das für seine Emotionen keine Resonanz bekommt, entwickelt vielleicht eine überstarke Empathie, um überhaupt noch Verbindung zu spüren. Das heißt, es lernt, sich über andere zu fühlen, nicht über sich selbst. Und das kann später aussehen wie Hochsensibilität. Doch in Wirklichkeit ist es eine Überlebensstrategie. Wenn ich andere gut spüre, kann ich mich besser anpassen und vielleicht endlich dazugehören. Wie können wir unterscheiden zwischen Neurodivergenz oder eben auch möglicherweise Prägung durch Traumata? Es gibt Hinweise, die Orientierung geben können. Natürlich nie als starre Regel oder Regelwerk, sondern als Wegweiser, als Impuls. Hinweis, schauen wir uns mal an, was Hinweis auf Trauma oder Hinweis auf angeborene Neurodivergenz sein kann. Gerade bei Trauma ist es, die Symptome treten erst nach belastenden Ereignissen auf. Bei Neurodivergenz, Symptome sind seit der frühesten Kindheit konstant. Oder bei Trauma starke Schwankungen, je nach Stresslevel. Bedeutet bei Neurodivergenz relativ stabile Ausprägung über die gesamte Lebenszeit von klein auf. Oder bei Trauma sieht man, Traumatherapie bringt deutliche Veränderungen, Verbesserungen, auch die Heilungsprozesse, die mit dem Trauma einhergehen. Und im anderen Fall braucht man eher Umfeldanpassungen, um Verbesserungen zu erzielen. Oder Traumahinweis ist starke emotionale Reaktion auf Bindungsthemen und Neurodivergenz eher strukturelle kognitive Besonderheiten. Das heißt, es ist nicht immer entweder oder, ganz im Gegenteil, oft ist es auch beides. Das heißt, ein Mensch kann genetisch eine gewisse Reizoffenheit mitbringen und gleichzeitig auf der anderen Seite durch frühe Beziehungserfahrungen gelernt haben, bestimmte Verhaltensweisen zu verstärken oder auch möglicherweise zu unterdrücken. Das heißt, ein Kind kann hochsensibel auf die Welt kommen und durch ein unsicheres Umfeld lernen, die Sensibilität als Last zu empfinden. Oder ein Mensch kann mit autistischen Zügen durch frühkindliche Traumata zusätzliche soziale Ängste entwickeln, dieses eigentliche Erleben noch verstärken. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Weil sie über die Art entscheidet, wie wir unterstützen. Wenn ich davon ausgehe, jemand ist krank oder hat Leiden, dann will ich ihn in der Heilung unterstützen. Wenn ich erkenne, dass jemand vielleicht anders verdrahtet ist, auch in der Entwicklung des Gehirns, will ich verstehen und unterstützen, fördern. Und wenn ich spüre, dass jemand verletzt wurde, will ich ihn begleiten, möglicherweise auf dem Heilungsweg. Aber es geht nur, wenn ich nicht vorschnell bewerte, sondern wirklich hinschaue. Das heißt, mit offenem Herzen, mit einem Verständnis für Entwicklung und nicht nur für Diagnose. Denn nicht jedes Kind, das sich zurückzieht, ist autistisch. Nicht jeder Mensch, der impulsiv ist, hat ADHS. Und nicht jede feine Wahrnehmung ist Hochsensibilität. Manchmal ist es eine Notlösung auch der Psyche aufgrund gemachter Erfahrungen. Und das ist wichtig. Genauso gilt, nicht jeder neurodivergente Mensch ist traumatisiert. Nicht jede Besonderheit hat eine Ursache. Manche Menschen sind einfach anders. Und das ist okay. Das ist menschlich. Das ist diese Vielfalt. Auch evolutionstechnisch. Das heißt, man kann das Fazit ziehen, Neurodivergenz und Trauma sind nicht gänzlich voneinander trennbar. Das heißt, sie überlappen, sie bedingen sich manchmal, sie können sich verstärken und sie können vor allem auch miteinander verwechselt werden. Der Mama ist vielleicht auch Traumaheilung nötig, um ein gewisses Verhalten sozusagen zu beeinflussen und Mama ist vielleicht nötig, ein Verhalten zu fördern, einen richtigen Kontext zu setzen. Doch wenn wir es schaffen, beides zu sehen, die Veranlagung und die Prägung, dann entsteht ein Raum, in dem Menschen nicht nur länger durch Raster fallen, sondern ein Raum, in dem Individuelles gesehen wird, ein Raum, in dem Heilung und Selbstannahme möglich werden. Denn am Ende geht es nicht darum, Etiketten zu verteilen, sondern darum zu erkennen, jeder Mensch hat Gründe, warum er so geworden ist, wie er heute ist. Und jeder Mensch verdient es, mit diesen Gründen verstanden zu werden. Wenn wir anfangen, Neurodiversität wirklich zu verstehen, das heißt nicht nur kognitiv, sondern wirklich auch von Herzen, dann steht nochmal eine ganz neue Frage. Was wäre, wenn nicht die Menschen sich an die Systeme anpassen müssten, sondern die Systeme an die Menschen? Was wäre, wenn wir Schulen nicht für den Durchschnitt bauen würden, sondern für die Vielfalt von Lernstilen, von Aufmerksamkeitsformen und Talenten, Stärken und Fähigkeiten? Was wäre, wenn Arbeit nicht immer linear, effizient und stundenbasiert organisiert sein müsste, sondern durch Kreativität, Intuition, Projektbezogenheit, durch vielleicht auch Reizarm, Reizvielfalt, Beweglichkeit und so weiter? Was wäre, wenn Therapie, Coaching und Medizin neurodivergente Bedürfnisse ernst nehmen würde? Mit mehr Zeit, weniger Reizüberflutung, mehr Fragen, weniger Bewertung arbeitet. Und was wäre, wenn Beziehungen nicht von Anpassung geprägt wären, sondern von echter Neugier darauf, wie der andere die Welt erlebt, welche Wahrnehmung der Mensch hat? Neurodivergente Menschen bringen etwas mit, das in einer komplexen, vernetzten und auch schnelllebigen Welt immer wichtiger wird. Sie denken anders, sie fühlen häufig tiefer, sie sehen Verbindungen, wo andere nur Strukturen sehen. Manche sind intuitiv, andere sind logisch, aber gemeinsam können sie unsere Gesellschaft neu denken. Denn oft sind es genau diese Menschen, die in den Nischen entstehen, in Randzonen, die lange ausgegrenzt wurden und genau von dort aus neue Wege eröffnen. Und was sie brauchen, ist Raum, Verständnis, Geduld und manchmal weniger Bewertung und dafür mehr echte Annahme und mehr Begegnung. Ja, vielen Dank, dass du dem Podcast wieder bis zum Ende gelauscht hast. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Lust hast, unsere Arbeit besser kennenzulernen. Und dafür kannst du in den Shownotes einmal auf unsere App kommen, kannst in unsere App beitreten, wo unsere gesamte Community ist, wo du unsere Programme findest und mehr über unsere Arbeit kennenlernen kannst, ein Teil der Community werden kannst und auch ja, dich engagieren kannst, unterstützt werden kannst, Fragen stellen kannst. Deshalb, ich freue mich, dich in unserer Community begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.